Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Ja, Herr Gnern, wo haben Sie eigentlich Deutsch gelernt?
Danke. Also ich bin ein reiner Produkt der Genfer öffentlichen Schule. Und anschließend habe ich eine gewisse Zeit in Norddeutschland verbracht, aber dort habe ich ausschließlich auf Englisch gearbeitet. Das heißt, mein Deutsch ist vor allem der öffentlichen Schule zuzuschreiben.
Das ist nicht schlecht. Wenn man Sie jetzt sprechen hört, lernt man so Deutsch in der Genfer Schule.
Sehr nett von Ihnen. Ja, schon, wenn man dafür ein gewisses Interesse hat, was mein Fall war.
Also man musste Sie nicht zwingen, Sie haben aus freien Stücken Deutsch gelernt. Was war die
Motivation? Das war sowieso Pflichtfach, aber das war ein schönes, interessantes Pflichtfach von mir aus.
Was war Ihre Motivation?
Glaube ich, also ein Interesse an Sprachen im Allgemeinen. Und die erste Sprache, die mir angeboten worden ist, war Deutsch. Das ist die erste Sprache, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und also deswegen, obwohl ich jetzt viel häufiger Englisch als Deutsch gebrauche, Deutsch war vielleicht meine erste Gelegenheit, ein gewisses Kontakt mit einer anderen Sprache zu pflegen. Und ich gebrauche diese Sprache gern.
Und Sie sprechen eben auch Englisch und Italienisch. Sie sind ein Musterschweizer.
Nein, Italienisch ist sehr, sehr beschränkt und leider spreche ich gar kein Rätoromanisch. Also ein Musterschweizer bin ich im Vergleich zu anderen sicher nicht.
Sie haben die Jugendbefragung zur multikulturellen Schweiz wissenschaftlich geleitet und dabei kommt heraus, dass eigentlich nur 6% der jungen Schweizer nicht mit einer anderen Sprache in Verbindung gekommen sind. Das heißt also, sehr viele sprechen eine Fremdsprache oder haben mindestens Kenntnisse davon. Einige mehr als eine Fremdsprache, 3, 4 Fremdsprachen sogar, die da in der Studie aufgelistet werden. Das klingt zunächst nach hoher Sprachkompetenz in der Schweiz.
Also was das sagt, ist, dass es gibt eine große Ausdehnung von Sprachkompetenzen. Das heißt, dass die junge Schweizer ein gutes Portfolio an Fremdsprachenkenntnissen haben. Aber innerhalb dieses Portfolios sind die Sprachkenntnisse sehr unterschiedlich. Nicht nur, weil circa 126 Sprachen erwähnt sind, durch junge Schweizer, die auch oft Doppelbürger sind. Deswegen hat man so eine breite Palette von Sprachen. Es geht nicht nur um die große Ausdehnung der verschiedenen Sprachen, sondern auch um die Unterschiedlichkeit der Kompetenzniveaus. Gewisse Schweizer haben sehr gute Kompetenzen in einer zweiten beziehungsweise dritten Sprache und andere haben nur in geringem Maße Kompetenz in einer zweite Landessprache und Englisch. Englisch wird oft präsentiert als eine Sprache, die alle junge Schweizer sprechen. Es ist zwar sehr ausgedehnt, aber da gibt es auch eine sehr, sehr große Variabilität.
Aber trotzdem fällt auf, dass eigentlich als Fremdsprache jetzt über alle Landesteile hinweg gesehen Englisch doch am besten beherrscht wird.
Also so ist es angekündigt von den jungen Leuten. Und Englisch ist sicherlich sehr breit, von allen Schichten mehr oder weniger bekannt, aber vielleicht nicht ganz allen. Im Sinne, dass einige junge Schweizer geben auch an, dass sie gar kein Englisch können oder nur sehr, sehr wenig Englisch. Dazu muss man hinfügen, dass man hat eine Tendenz beobachten können, in welcher die Kompetenzen auf Englisch tendenziell überschätzt werden und dagegen die Kompetenzen in den Landessprachen unterschätzt werden. Das heißt, der tatsächliche Abstand zwischen den beiden ist wahrscheinlich nicht so groß, wie man sehen kann.
Warum ist das? Weil man denkt, auf Englisch sich auf einfache Art ausdrücken zu können, während es bei den Landessprachen doch ein bisschen mehr braucht, um sich verständlich zu machen.
Da haben Sie recht, sicherlich damit verbunden. Wenn man zum Beispiel den Lernprozess zwischen den verschiedenen Sprachen vergleicht, ist der Lernprozess für Französisch bzw. für Deutsch relativ langsam, vor allem in den ersten Stufen. Und dagegen kann man wohl das Gefühl haben, und zu einem gewissen Grad ist dieses Gefühl gerechtfertigt, dass Englisch schon ab einer sehr frühen Stufe, einer frühen Etappe, sehr zugänglich ist, sehr einfach ist. Und es stimmt, dass zum Beispiel die Tatsache, dass Englisch zwischen männlich, weiblich und neutral nicht differenziert, diese Tatsache macht Englisch einfach einfacher als Deutsch. Also für mich als Französischsprachiger muss ich sagen, dass Deutsch eine Sprache ist, die vom Sprecher ziemlich viel verlangt. Aber man muss dadurch auch daraus nicht schließen, dass Englisch eine einfache Sprache ist. In den ersten Etappen ist Englisch zwar einfach, aber wenn man Englisch richtig gut sprechen bzw. schreiben möchte, dann ist es genauso schwierig wie Englisch.
Sie haben erwähnt, dass das Kompetenzniveau der jungen Schweizerinnen und Schweizer sehr unterschiedlich ist, mhm. auch in den Landessprachen. Wie würden Sie es denn jetzt bezeichnen?
Das erste Adjektiv, das ich erwähnen, also gebrauchen möchte, ist wahrscheinlich das Adjektiv enttäuschend. Man hätte sich erwünscht, dass die erreichten Kompetenzen etwas höher sind, indem also circa 10% der öffentlichen Ausgaben für den öffentlichen Unterricht sind den Fremdsprachen gewidmet. Und von diesen 10% gehen wenigstens 6% für die erste, zweite Sprache. Und das ist vor allem auf nationaler Ebene vor allem die erste andere Landessprache.
Also Deutsch oder Französisch.
Genau. Und davon hätte man erwarten können, dass wir einigermaßen bessere Niveaus erreichen. Das ist leider nicht der Fall, deswegen das Adjektiv enttäuschend. Diese Enttäuschung ist aber nicht so sehr mit den tatsächlichen Ergebnissen verbunden. Wenn man die jungen Leute fragt, also meinen Sie, dass der Schulunterricht in der anderen Landessprache Ihnen geholfen hat, sich in diese Sprache durchzuschlagen? Ihre Antwort ist mehrheitlich ja, schon. Und die Enttäuschung ist vielmehr damit verbunden, dass die Wahrnehmung des Unterrichts eher negativ ist bei den Landessprachen. Und was für mich sehr erstaunlich war, ist das Folgende. Circa 20% der jungen Befragten, ob in der Deutschschweiz und der Westschweiz, es ist genau symmetrisch zwischen den zwei Sprachregionen, circa 20% von diesen geben an, dass der Unterricht der anderen Landessprache interessant und stimulierend war. Dagegen sagen sie zu 77%, dass dies für Englisch auch der Fall sei.
Also der Englischunterricht wird als viel attraktiver wahrgenommen, denn
aber ich kann mir nicht vorstellen, also praktisch, was heißt das? Das kann der Unterricht der englischen Sprache so viel besser sein, dass 3,5 mal mehr junge Leute das interessant als uninteressant empfinden?
Gibt es denn eine Abneigung gegen die andere Landessprache oder heißt das, dass Englisch halt irgendwie cool, irgendwie sexy ist und dass man das halt auch im globalen Kontext viel besser gebrauchen kann?
Ich glaube, es ist vor allem damit verbunden, dass das Englisch so cool geworden ist, dass im Vergleich zu Englisch die anderen Sprachen an Prestige und Interesse abgenommen haben. Das ist eben sehr viel sehr eng mit der Globalisierung verbunden. Ein anderes Problem ist, dass die Globalisierung an sich ist nur es ist natürlich eine Tatsache, aber viel hängt davon ab, wie diese Tatsache, wie soll ich das sagen, wahrgenommen, integriert, vielleicht interpretiert wird. Und da spielen unsere Eliten eine wichtige Rolle.
Aber wenn Sie sagen, dass nur 20%, und zwar in der Deutsch- mhm. und in der Westschweiz, nur 20% der Schülerinnen und Schüler finden den Unterricht in der Landessprache interessant, da muss doch schon irgendwo ein Problem sein bei der Schule, um den jungen Leuten die Sprache zu vermitteln. Wo sehen Sie Bedarf, wo sehen Sie Notwendigkeit, etwas zu ändern?
Also da gibt es verschiedene Ebenen, aber unter anderem muss man natürlich die Ebene der Schule und die Ebene der Gesellschaft unterscheiden. Auf der Ebene der Schule, sind Sie das jetzt fragen, auf der Ebene der Schule hat man in den letzten Jahrzehnten den Unterricht der Landessprachen zu einem gewissen Grad erfrischt, erneut und es ist wesentlich, glaube ich, lebendiger, lebhafter, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist vielleicht nicht genug, weil wir Gegenkräfte auf gesellschaftlicher Ebene haben. Und daher muss die Schule viel besser unterstützt werden in ihrer Pflicht, die Landessprachen zu unterrichten. Man sollte zum Beispiel die Lehrer viel besser unterstützen, wenn sie mit neuen Ideen kommen, um den Unterricht der Landessprachen lebendiger zu machen. Es braucht zum Beispiel einen Fonds, gerade um solche Initiativen zu unterstützen.
Beispiel Schüleraustausch über die Sprachregionen hinweg, weil das ist ja die Motivation, nicht, dass die Schüler auch sehen können, deswegen lerne ich Französisch oder Deutsch, weil ich dann mit den anderen Jugendlichen über den Rösti-Graben hinweg sprechen
kann. Das gehört dazu, das sollte natürlich breiter ausgedehnt werden oder häufiger gemacht werden, muss aber nicht gezwungen werden, das muss natürlich, das muss irgendwie so spontan bleiben. Was wir dazu auch empfehlen, ist die Entwicklung des zweisprachigen Unterricht, aber erst in der Sekundarstufe 2. Wir haben die Lehrkräfte gar nicht, um einen solchen Unterricht früher einzuführen. Wenn aber ein zweisprachiger Unterricht ab, das sagen wir, für die drei letzten Jahre des Schulgangs entweder für Lehren oder für im Gymnasium angeboten werden, da kann man den jungen Leuten sagen, schau mal, das Deutsch bzw. das Französisch, das du jetzt in der Primarschule bzw. Sekundarstufe 1 lernst, das wird bald nötig, das wird bald nützlich. Und vor allem, wenn deine Freunde alle in diesen zweisprachigen Schulgang gehen, du möchtest aber nicht hinterbleiben, oder? Ich glaube, dadurch kann man sehr deutlich machen, dass dieser Unterricht eine unmittelbare Nützbarkeit hat. Vielleicht ein anderes Problem liegt darin, dass man hat sich vielleicht vom Frühfranzösisch und Frühdeutsch etwas zu viel erhofft. Manche Lehrer sind entweder nicht ganz bereit oder nicht besonders daran interessiert, eine andere Landessprache zu unterrichten. Vielleicht auch nicht formell zu unterrichten, sondern einen ersten Zugang zu dieser Sprache anzubieten. Und das spüren, das fühlen die jungen Leute natürlich. Und deswegen konnten sie dadurch diese Erfahrung entwickeln, dass dieser Unterricht vielleicht nicht so spannend war.
Also sie würden schulische Anreize schaffen, aber ich habe auch gelesen aus dem Bericht, dass eigentlich die Motivation, eine Sprache zu lernen, oft eine sehr persönliche ist. Also es hat mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Und erst, und das habe ich eigentlich interessant gefunden, erst in zweiter Linie mit beruflichen Zielen.
Ja, haben wir auch gemerkt, das war interessant. Und das auch selbst beim Englischen. Im Falle Englisch gibt es ein Interesse für die Sprache nicht nur als, sagen wir, als arbeitsmarktbezogenen Gründen, sondern auch, weil man sich für das Leben in angelsächsischen Ländern interessiert oder möglicherweise ein Interesse an, sagen wir, südafrikanische Literatur hat. Also es gibt also sehr unterschiedlichen Gründen, wofür man sich für eine gewisse Sprache interessiert, und das gilt für allen Sprachen. Das finde ich wichtig. Es gibt bei den jungen Leuten ein grundsätzliches Interesse an sprachliche Diversität und an anderen Sprachen. Das muss unterstützt werden. Und nicht nur zugunsten des Englischen, sondern auch für diejenigen, die das gerne hätten, zugunsten der Landessprachen.
Und doch könnte man ja einwenden und sagen, na gut, wenn die Jugendlichen sich so viel mehr für Englisch interessieren, wir könnten uns darauf verständigen, eigentlich in Englisch zusammen zu kommunizieren, was ja oft schon geschieht, wenn man die Jugendlichen auf der Straße hört, wenn sie dann mal miteinander in Kontakt kommen, sie sprechen ja, oder in der Rekrutenschule, sie sprechen oft Englisch miteinander.
Das stimmt, ja, und also selber gebrauche ich Englisch ziemlich oft, also eigentlich täglich und an sich, warum nicht? Das Problem ist, dass man...
Auch im innerschweizerischen Diskurs?
Ja, aber eben, man muss Informationsaustausch mit Informationen nicht verwechseln. Wenn es um reinen Informationsaustausch geht, kann man das wohl auf irgendeine Sprache machen. Also Englisch ist eine Möglichkeit. Esperanto wäre eine viel einfachere Möglichkeit übrigens. Was ich dabei sagen wollte, ist, dass im spezifischen Kontext, im Zusammenhang mit dem schweizerischen politischen Erlebnis, da muss man nicht vergessen, dass die Schweiz an sich ein sehr besonderes, vielleicht ein einziges Beispiel ist im internationalen Vergleich. Unsere politische Erfahrung und unser politisches Modell beruht eben darauf, dass wir als nationale Gemeinschaft vier Sprachen haben, vier Sprachen pflegen. Durch Englisch können wir natürlich Informationen austauschen, aber durch Englisch können wir noch der anderen gegenseitig tatsächlich Rechnung tragen. Das verlangt eine gewisse Bereitschaft, die andere Landessprachen einigermaßen zu lernen.
Eben auch, um Interesse zu signalisieren und zu sagen, ich interessiere mich für dich. Endet dem Röstigraben, du bist ein Mitbürger meines Landes. Wir stimmen über die gleichen Fragen ab, wir gehen in die gleichen Läden einkaufen, wir gehen aufeinander zusprachlich.
Nicht nur, dass ich also Interesse für dich habe oder empfinde, sondern auch, dass ich darauf Wert lege, dieses gemeinsame Projekt zusammen weiterzuleiten.
Eine kleine Klammer möchte ich hier auftun. Sie haben Esperanto erwähnt. Sie sind ja eigentlich Wirtschaftswissenschaftler und Ihr Forschungsgebiet ist die Ökonomie der sprachlichen Kommunikation. Relativ kompliziert, und in diesem Rahmen haben Sie auch eine These aufgestellt, nämlich die, dass wenn man die Kunstsprache Esperanto einführen würde, dass man sehr, sehr, sehr viel Geld sparen könnte. Milliardenbeträge. Macht das Sinn?
Ja, es ist einfach, dass die Übergangsphase zu so einer Lage, da sieht man nicht, wie das wenigstens kurzfristig möglich sein sollte. Das habe ich nur als rein theoretisches Beispiel gebraucht, um aufzuzeigen, dass das Glaube, alles sei auf Englisch am einfachsten und am billigsten, einfach nicht stimmt. Wenn man sich nur für Informationsaustausch interessiert, dann ist die Frage, auf welche Sprache ist dieser Austausch am billigsten? Und es ist am billigsten in einer Sprache, die so einfach wie möglich ist und die jedermann ohne Akzentprobleme zum Beispiel erwerben kann. Das ist für Englisch nicht der Fall. Also Englisch ist an sich eine schwierige Sprache, vor allem wenn man sie richtig gut beherrschen möchte und gut aussprechen möchte. Und dagegen ist Esperanto viel einfacher. Das ist aber nur ein theoretisches Beispiel, um aufzuzeigen, Englisch ist vielleicht nicht die perfekte Lösung. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die Mehrsprachigkeit, und ich setze mich für die Mehrsprachigkeit ein, vor allem im schweizerischen Kontext, wo ich glaube, das ist einfach Bestandteil unseres Zusammenlebens und auch unserer Zukunft.
Hängen wir da nicht einem Mythos nach?
Es ist tatsächlich ein Mythos. Aber das Problem mit einem Mythos ist gar nicht, dass es mythisch ist. Was mit einem Mythos wichtig ist, ist, dass es praktisch ist. Und hat uns der schweizerische Mythos geholfen? Die Antwort ist selbstverständlich ja. Das hat uns sehr geholfen, diese ganz besondere politische Erfahrung, dieses besonderes politisches Modell zu entwickeln, zu pflegen. Und das hat uns, glaube ich, durch die Jahrzehnten oder Jahrhunderten ziemlich gut gedient. Darum lebt man in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern eher gut.
Ohne Mehrsprachigkeit keine Schweiz, das haben Sie heute an der Medienkonferenz betont, genau. Professor Grin. Der zweite Teil der Studie der Jugendbefragungen umfasst die sogenannten interkulturellen Kompetenzen. Was heißt das?
Also, das weiß man eben sehr wenig. Es gibt dieses Stichwort der interkulturellen Kompetenz wird ziemlich oft erwähnt in den Medien oder manchmal auch im wissenschaftlichen Diskurs, aber es ist nicht immer genau definiert. Und wir wollten das ein bisschen nachschauen, also wir haben gewisse psychologischen Skalen gebraucht, um uns dieser Kompetenz anzunähern. Aber was für uns am wichtigsten war zu untersuchen, wie die jungen Schweizer mit der kulturellen Vielfalt, Einwanderung, Integration und so weiter umgehen. Und das haben wir durch eine andere, ganz neue Skala untersucht, wo wir zwischen Toleranz und Tolerierbarkeit unterscheiden. Und wir glauben, dadurch können also nützliche Unterscheidungen eingebracht werden.
Nun sind die Einstellungen der jungen Schweizerinnen und Schweizer zur Diversität, die sind relativ tolerant. Also die Akzeptanz, dass Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz leben, die ist groß.
Also durch unsere Fragen wollten wir nicht unbedingt messen, ob die jungen Schweizer für oder gegen Vielfalt sind, für oder gegen Einwanderung sind. Nein, vor allem wollten wir schauen, wie sie diese sehr komplexe gesellschaftliche und politische Themen zusammensetzen, zusammengliedern. Was wir dadurch, also durch dank den Daten haben sehen können, ist, dass die jungen Schweizer eine sehr differenzierte Haltung gegenüber diesen großen Themen haben. Und dass es durchaus möglich ist, gleichzeitig eine gewisse Anpassung von der Einwanderung zu verlangen und auch die Präsenz von Ausländern ganz ohne Probleme anzunehmen. Es gibt eine Differenzierung, die die jungen Schweizer machen und dass die extrem Linken oder extrem Rechten nicht machen.
Fast 90% der jungen Schweizerinnen und Schweizer haben ausländische Freunde. Macht sie das offener für das Fremde?
Es ist damit verbunden, was wir aber nicht wissen, also wie man diese Korrelation, diese positive Korrelation, die tatsächlich entsteht, wie man sie interpretieren soll. Also wo ist das Ei und wo ist der Huhn?
Das Huhn.
Das, danke, wissen Sie. Schwierig, das ist das
Huhn. Den Deutschunterricht der Genfer Grundschule. Aber was interessant ist, man toleriert nicht, wenn gewisse Schweizer Normen nicht eingehalten werden. Ja. Also da sind die Schweizerinnen und Schweizer sehr intolerant.
Was wichtig ist, ist zu unterscheiden zwischen Toleranz auf einer Seite und Tolerierbarkeit auf der anderen Seite. Zum Beispiel, ich bin völlig dafür, es freut mich eigentlich, verschiedene Sprachen auf dem Bus zu hören, wenn ich bei mir zu Hause zurückkehre in Genf. Und das macht mich, also ich bin super tolerant. Aber gleichzeitig gibt es einiges, das ich nicht annehmen würde, zum Beispiel das die Infragestellung von Gleichberechtigkeit zwischen Mann und Frau. Das macht mich intolerant. Also bin ich tolerant oder intolerant? Ich bin entweder das eine oder das andere. Deswegen ist der Begriff tolerant an sich ungenügend. Man muss den Begriff Toleranz mit einem anderen Begriff ergänzen, nämlich denjenigen der Tolerierbarkeit. Was macht etwas tolerabel? Diese Frage wurde schon seit langem in der Politikwissenschaft und vor allem in der sogenannten normativen politischer Theorie nachgegangen. Also unter dem Kennwort von Grenzen des Tolerables. Und dieses Problem ist bisher nicht gelöst. Also die Theoriker, die also wichtigsten Leute in der Disziplin, haben noch Mühe, sehr viel darüber zu sagen. Also, und durch diese Unterscheidung von zwei Begriffen können wir, glauben wir wenigstens, ein bisschen tiefer in diese Realität gehen.
Also wenn wir das vielleicht ein Beispiel machen, könnte man das so illustrieren, dass man sagt, zum Beispiel andere Sprachen, andere Bräuche, kulinarische Bräuche zum Beispiel, die werden toleriert, aber vielleicht religiöse Besonderheiten dann weniger.
Ja, das stimmt. Was man dabei, vielleicht könnte man hier eine Parallele machen. Diese Parallele ist mit einer Prüfungssituation. Sagen wir, dass 100 Studenten eine Prüfung nehmen und bei gewissen Fragen scheitern alle. Das Scheitern kann durch zwei unterschiedlichen Gründen erklärt werden. Entweder war diese Frage oder diese Gruppen von Fragen zu schwierig oder die Studenten hatten sich schlecht dafür vorbereitet. Andererseits gibt es einige Fragen, die alle ganz gut bestehen. Heißt, dass sie ganz gut vorbereitet waren oder dass die Fragen schlicht zu einfach waren? Also bei jedem Resultat gibt es eigentlich eine Kombination von zwei Ursachen, zwei Gründen. Das ist auch der Fall, was wir Toleration nehmen, la Toleration, Toleration auf Englisch, die angekündigte oder praktische, tatsächliche Toleration ist das Ergebnis von zwei Sachen. Die Toleranz als persönliche Haltung und die Tolerierbarkeit eines gewissen Benehmens. Und auf dieser Ebene muss man einfach sagen, es ist nicht nur eine Frage der Toleranz, sondern auch der relativen Tolerierbarkeit unterschiedlicher Benehmen.
Da sind wir jetzt schon tief im akademischen Bereich, François.
Ja, vielleicht François ein bisschen tiefer.
Was interessant ist in diesen Fragen, ist, dass eigentlich hier eine Einheit besteht bei den jungen Schweizerinnen und Schweizer zwischen Deutschschweiz, französische Schweiz und italienische Schweiz. Ja. Also alle beurteilen diese Fragen des Interkulturellen eigentlich ähnlich.
Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Und das für mich ein wichtiger Befund. Nämlich, dass gewisse Werte sind also nicht verhandelbar. Zum Beispiel also Gleichstellung zwischen Geschlechter, Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehen und so weiter, Pressefreiheit. Das gehört zu den Werten, die einfach nicht zu diskutieren sind. Aber die Tatsache, dass junge Schweizer darauf bestehen, diese Werte beizubehalten, heißt gar nicht, dass sie an sich eine ausländische Präsenz oder gar die Einwanderung ablehnen. Die können auch das sehr gerne annehmen. Das Problem ist nicht die Einwanderung, sondern wie diese Einwanderung sich integriert. Und was die jungen Schweizer uns sagen, ist, dass sie erwarten eine gewisse Integrierungsbereitschaft. Und ich glaube, das heißt nicht unbedingt, dass es irgendeine Ablehnung bildet.
Was man vielleicht dazu sagen muss, das sind die Ergebnisse von der Umfrage aus den Jahren 2008, 2009, die jetzt als Ergebnis präsentiert werden, sind die nicht schon veraltet?
Wahrscheinlich nicht. Als wir diese Studie zusammengesetzt haben und die Fragen des Fragebogens formuliert haben, gab es gewisse Themen, die im Vordergrund standen. Und seitdem haben sich diese Themen weiterhin behauptet. Die sind, wenn, also noch mehr in den Vordergrund gerückt. Das heißt, das würde mich, also diese Themen bleiben weiterhin sehr wichtig oder gar wichtiger. Und es würde mich sehr erstaunen, wenn die Antworten der jungen Schweizer jetzt tief, also völlig anders wären. Meines Erachtens, also höchstwahrscheinlich sind sie um 2-3% unterschiedlich, aber wahrscheinlich nicht mehr.
Bei den Jugendbefragungen werden ja doch vor allem auch junge Männer befragt. Das sind ja die ehemaligen Rekrutenprüfungen und auch diesmal 40.000 junge Männer, die befragt wurden. Dazu kommen neuerdings auch einige hundert Frauen. Ich glaube, es sind 1500 insgesamt, die auch zu Wort kommen. Ist das nicht eine sehr männliche Sicht, die hier zum Ausdruck kommt?
Ja, aber immerhin sind die 1500 junge Frauen, die wir dabei haben, sind die repräsentativ. Und weil sie repräsentativ sind, können wir davon ausgehen, dass unsere Befunde nicht nur die junge Männer betreffen, sondern die ganze junge Bevölkerung der Schweiz.
Professor Kahn, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.